Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter igw.de unterstützen.
Herzlich willkommen zum Begründet-Glauben-Podcast. Im Begründet-Glauben-Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Um ihre Lebensgeschichte und zwei ihrer Bücher soll es heute im Besonderen gehen. Herzlich willkommen, Herr Kellner, im Begründet-Glauben-Podcast. Herr Kellner, Sie sind in Namibia groß geworden. Wie hat Sie denn das geprägt?
Ja, das waren insbesondere diese gewaltigen Naturphänomene, mit denen man da konfrontiert ist. Also einmal natürlich die Tierwelt, aber dann vor allen Dingen die Weite. Namibia ist ein ganz weites Land und insbesondere wird das deutlich, wenn man in der Wüste ist. Das sieht aus wie auf dem Mond bald, nicht? Aber das Stärkste ist für mich eigentlich immer der Sternenhimmel gewesen. Das ist etwas ganz anderes als das, was man hier erlebt. Also der ganze Himmel ist übersät mit kristallklar funkelnden Sternen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Eindruck, sodass ich relativ früh die Frage nach dem Sinn des Lebens bekam.
Und aus welchem Grund sind Sie in Namibia groß geworden?
Ja, das hängt damit zusammen, dass meine Eltern ausgewandert sind, unabhängig voneinander. Die haben sich dort getroffen und geheiratet. Und zwar so gen Ende der 20er Jahre sind sie dorthin ausgewandert. Und ich bin dann zwar als Deutscher geboren, weil die Eltern deutsch waren, aber damals war Namibia, Südwestafrika, ein Protektorat von Südafrika, also bin ich auch Südafrikaner.
Gerade das würde mich interessieren. Wie sind Sie denn generell von Ihrem Elternhaus her geprägt? Sind Sie christlich aufgewachsen?
Also ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, aber ohne die eigentliche Grunderkenntnis des Christseins. Das hatte ich da damals noch nicht. Und die Eltern waren Kirchengänger, aber eben auch ohne diese Erkenntnis. Und das kam erst, als ich später zum Glauben kam.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch Expedition zum Ursprung, dass Sie in Göttingen Physik studiert haben. Von Ihrem Physikstudium waren Sie zumindest in einigen Zügen doch dann auch enttäuscht. Nehmen Sie uns doch mal gerne in Ihre Fragen mit hinein, die Sie sich während dem Studium gestellt haben.
Ja, also ich dachte, die Physik erklärt alles. Und zwar in dem Sinne, dass keine Fragen über den Ursprung übrig bleiben, über den Sinn des Lebens. Aber ich musste relativ schnell feststellen, die Physik erklärt nichts. Sie beschreibt nur. Das heißt, sie protokolliert die Naturphänomene, beobachtet die Naturphänomene und erkennt staunend Gesetze, die Naturgesetze. Aber es bleibt beim Staunen, nicht die Rätsel bleiben. Woher diese Naturgesetze kommen, das ist überhaupt nicht das Ziel, also das rauszufinden, das Ziel der Physik. Also es brachte mich meiner Frage oder einer Antwort nach der Frage nach dem Sinn des Lebens wirklich nicht näher.
Und wie kam es grundsätzlich dazu? Also natürlich stellt man sich immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber auch beim Lesen Ihres Buches habe ich mir die Frage gestellt, warum war ausgerechnet diese Frage nach dem Sinn für Sie so wichtig und so entscheidend?
Ja, wie schon gesagt, also das hat wahrscheinlich seine Ursache in meiner Kindheit, wo ich diese Naturphänomene vor Augen hatte. Und die Frage war, was machen wir eigentlich? Wozu? Nicht? Das ist so wie Goethes Faust, der erkennen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das hat mich schon von Kindheit an eigentlich dazu getrieben, dann zunächst mal mit der Physik anzufangen.
Und jetzt gerade, wenn Sie erzählt haben, diese Antworten haben Sie in der Physik nicht gefunden. Was würden Sie denn generell sagen, was erklärt die Physik und was erklärt der christliche Glaube?
Ja, ganz knapp zusammengefasst könnte man sagen, die Physik ermöglicht ein Verständnis der Schöpfung. Der Glaube führt zu einem Verständnis des Schöpfers. Das sind also zwei unterschiedliche Ebenen, nicht? Die Physik führt Phänomene auf Naturgesetze zurück. Und man mag das Erklärung nennen, aber das ist ist eigentlich nicht in einem endgültigen Sinne. Denn die Physik hat ja keine Erklärung für die Naturgesetze. Nicht? Also das Wort Erklärung ist hier eigentlich so ein bisschen, also zumindest nicht in dem Sinne, wie ich es erwartet hatte. Die Physik führt auf Naturgesetze zurück und sagt, deswegen passiert denn das, weil es diese Naturgesetze gibt. Aber die Frage, wo kommen die her, hat sie nicht. Während der Glaube ist ein Zugang zu einer inneren Erfahrung als Erkenntnis der Wahrheit, dass der Schöpfer existiert. Als Ursache, beziehungsweise, wenn man so will, als Erklärung der Natur und ihre Gesetze. Nicht? Man weiß dann, aha, es gibt einen Schöpfer, daraus erklärt sich die Existenz des Daseins. Und was für mich eben sehr wichtig war, darüber hinaus beinhaltet diese Erkenntnis eigentlich die Erklärung des Dilemmas der Menschheit, in der sie sich befindet, des Leids, das sie sich gegenseitig antut und so weiter. Mhm. Und zwar durch die Trennung des Menschen von Gott. Und man hat dann auch die Erkenntnis, wie diese Trennung beseitigt werden kann, durch Rückkehr zu Gott, möglich eben durch Vergebung. Nicht? Das ist die Grundaussage des christlichen Daseins. Der Glaube an diese Vergebung führt in die Erkenntnis, dass alles Unrecht, das man tat und tut, beseitigt ist. Und dass man dadurch in eine innere Gemeinschaft mit dem Schöpfer gekommen ist, die auch den Tod überdauert. Also man kommt vom Glauben zur Erkenntnis. Entscheidend ist die Erkenntnis.
Vielen Dank. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sie haben sich während Ihres Studiums diese Fragen gestellt. Sind Ihnen denn auch andere Kommilitonen oder Professoren begegnet, die sich ähnliche Fragen gestellt haben?
Oh ja, also ich hatte schon Kollegen, aber das waren natürlich nicht alle, sondern einige. Die haben auch diese Frage geradezu verzweifelt gestellt. Nicht? In unseren Diskussionen auch manchmal so ein bisschen Alkohol geschwängert. Haben wir uns immer wieder gefragt, was machen wir hier eigentlich?
Ja, sehr schön. Das ist ja schon mal eine schöne Beobachtung, dass auch jeder unabhängig von der Wissenschaft, die er studieren mag, sich solche Fragen stellt. Sie haben gerade schon kurz von alkoholgeschwängert gesprochen. Auch Drogen spielen in Ihrer Lebensgeschichte, in Ihrer Vita eine Rolle. Worum ging es dabei für Sie?
Ja, ich hatte ja festgestellt durch das Studium der Physik, dass der Verstand allein offenbar nicht ausreicht, um hinter die Dinge zu kommen. Und mir ist klar geworden, der Verstand kann eigentlich nur nachdenken. Das heißt, er steht sozusagen an zweiter Stelle. Zunächst hat man das Bewusstsein, zunächst nimmt man wahr und dann beginnt der Verstand eben nachzudenken, hinterherzudenken. Er sitzt in der zweiten Reihe, wenn man so will. Und dann habe ich gedacht, also dann muss ich mich wohl dem Bewusstsein zuwenden und sehen, kann man das irgendwie sensibilisieren? Und da fielen mir natürlich dann die Drogen ein, nicht? Und das war nachher der Versuch, Drogen zu nehmen.
Und was würden Sie generell sagen, was versuchen Menschen, wenn sie Drogen nehmen? Ist es über dieses Denken hin zur Erfahrung zu kommen oder worum geht es da?
Ja, normalerweise nicht. Also ich spreche nur für die Droge, die ich nahm. Also ich nahm Cannabis. Mittlerweile ist das ja legalisiert. Damals war das noch nicht der Fall. Und es ist so, diese Droge fokussiert eigentlich das Bewusstsein. Also es ist nicht eine Erweiterung, sondern eher eine Fokussierung, sodass man die Dinge wie unter einem Vergrößerungsglas sieht. Also viel, viel deutlicher. Man halluziniert eigentlich nicht. Und meine Hoffnung war, auf diese Weise irgendwie Antworten zu bekommen, weil das Bewusstsein eben näher an den Dingen ist. Und ich dachte dann, wenn ich das sensibilisiere, dann kriege ich mehr raus. Aber normalerweise, also die meisten meiner Freunde, die nahmen das als Empfindungsverstärker, zum Beispiel für Partys. Dann gibt es natürlich andere Drogen, die führen zu viel stärkeren Bewusstseinsveränderungen, bis hin zu Vorstellungen, Gott zu sehen oder kosmische Schau zu haben und so weiter und so fort.
Sie haben gerade schon gesagt, es war die Hoffnung, so etwas, so eine Fokussierung zu erreichen. Offensichtlich hat es nicht geklappt. Was war dann Ihre Erfahrung?
Ja, ich kam ja durch die Drogen so ein bisschen in eine Sackgasse und ich möchte mal sagen, in ein psychisches Labyrinth eigentlich, weil wir natürlich dieses verfeinerte Bewusstsein auch nach innen richteten und dann so allerhand Defizite erkannten in uns selbst. Also bei meinen Freunden ging es ähnlich und die dann quasi unter einem Mikroskop. Und das war natürlich sehr schwierig. So waren wir also immer mehr mit uns selbst beschäftigt. Und die Auflösung kam, als ich eingeführt wurde in die Methode der transzendentalen Meditation. Da merkte ich, das ist ja das Gleiche wie unter dieser Droge, unter Cannabis, nur viel schwächer. Aber immerhin das Gleiche und auch preiswerter, kostete nichts. Drogen waren sehr teuer.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich mal die Drogen und wende mich fortan der Meditation zu.
Und wie genau sind Sie dann damit in Berührung gekommen? Also haben Sie da andere Menschen auch kennengelernt, die Sie darin eingeführt haben, oder wie kam es dazu?
Ja, das wurde irgendwie, habe ich das mal gesehen, in einem Plakat in Göttingen und habe mich dann dorthin bewegt und wurde dann initiiert in diese Methode der transzendentalen Meditation. Nicht? Und in dem Moment, wo das geschah, wusste ich, das ist ja das Gleiche wie unter der Droge.
Können Sie das vielleicht noch mehr ausführen jetzt für die, die noch keine Berührung mit Meditation hatten? Worum genau ging es oder welche Erfahrung haben Sie da gemacht?
Also es ist ja bei Cannabis so, dass das Bewusstsein fokussiert wird, nicht?
Ja.
Wie ich schon sagte, durch eine sehr starke Ruhigstellung. Und bei der Meditation geht es im Prinzip genauso. Man kommt in eine tiefe Ruhigstellung, man kann es auch Trance nennen. Und dann wird das Innere eben auch sensibilisiert und man hat dann schon das Gefühl, hier kommt irgendwas, hier geschieht irgendwas. Die Hoffnung besteht eben, dass man hier vielleicht irgendwie näher an das Eigentliche des Daseins kommt. So hatte ich das damals gedacht.
Jetzt spielt es ja heute auch dieser Blick nach innen für viele eine große Rolle. Das heißt, was würden Sie sagen, ist heute für Menschen so anziehend daran?
Ja, das sind verschiedenste Gründe, denke ich mal. Also es gibt bei vielen Menschen die Frage nach den Ursachen ihrer Verhaltensweisen. Nicht? Es sei denn, dass sie erfolgreicher werden wollen oder dass sie psychische Belastungen und Störungen haben, die sie heilen wollen. Deswegen diese Introspektion. Und wie gesagt, das führt auf die verschiedenste Weise in die Introspektion bis hin zur Aufklärung von Stresssituationen oder Traumata in der Jugend. Typischerweise in der Psychotherapie.
Und wir kommen gleich noch auf Ihren Weg zum Glauben zu sprechen, aber noch mal zuvor die Frage, was würden Sie sagen, was findet man bei Gott, was man in der Meditation, in dieser Schau nach innen nicht finden kann?
Ja, das ist ein doch ziemlich deutlicher Unterschied. Also die Meditation kann einen in die Wunder der eigenen Psyche führen. Man erlebt gewisse Dinge in der eigenen Psyche, die man so normalerweise nicht sieht. Und gegebenenfalls kann es auch in eine mystische Erfahrung führen. Man hat dann das Gefühl der kosmischen Einheit. Alles ist eins, alles ist Liebe und so weiter. Aber es ist immer eine Erfahrung innerhalb der Schöpfung. Der Glaube führt in eine Begegnung mit dem Schöpfer. Und die erfährt man als Zugehörigkeit zu ihm oder man spricht auch von Gemeinschaft mit ihm. Allerdings ist es eben nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube, dass Gott selbst die Barriere, unsere Schuld, beseitigt hat. In dem Moment, wo man diese Beseitigung der Barriere, auch Vergebung des Unrechts, das man getan hat, was eben nicht zu diesem heiligen Schöpfer passt, glücklicherweise ist er absolut gut, also muss erst diese Barriere beseitigt werden. Wenn man das im Glauben akzeptiert, dann setzt diese Erfahrung ein. Nicht? Der Meditierende sucht noch nach Gott, der Christ ist schon da.
Vielen Dank. Sie schreiben dann, dass Sie vor allem auch wegen Beziehungsproblemen und auch Problemen psychischer Natur bei einem sogenannten Counselor waren. Können Sie diese Begegnung etwas beschreiben oder welche Veränderung hat auch dieses Gespräch in Ihnen bewirkt?
Ja, das war ja das Erstaunlichste in meinem Leben überhaupt. Die Freundin, wo diese Beziehungsproblematik entstand, die führte mich in ihrer Verzweiflung zu einem sogenannten Counselor. Die gab es damals, das war ja die Flower Power Zeit übrigens, die gab es damals wie Sand am Meer und halb Amerika lag bei denen auf den Sofas und beichteten ihre Sünden. Und da schleppte sie mich hin, ich ging widerwillig mit. Heute bin ich sehr froh, dass ich das tat, denn der Mann entpuppte sich als Pastor. Und dann fragte ich, um das Gespräch zu beginnen, oh, wenn Sie ein Mann Gottes sind, was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Satz in der Bibel? Und dann sagte er jeder Satz und klappte seine Bibel auf und fing an, wir haben uns vielleicht 20 Minuten kennengelernt, fing an, mir aus der Bibel vorzulesen. Und das waren Sätze, die ich so noch nie gehört habe, trotz Konfirmation und so weiter. Zum Beispiel, wenn der Dürste, der komme zu mir und trinke. dass ich fühlte mich direkt angesprochen, denn ich war durstig, nämlich nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte kurz vorher sogar mein Stipendium zurückgegeben an die Uni, weil ich dachte, wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, dann muss ich mich hier nicht so abrackern in dem Studium.
Ja.
Und so weiter. Nicht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und ich wandelte in der Finsternis. Ich suchte ja überall und nirgendwo war wirklich die Antwort zu sehen. Dann hörte er auf, vorzulesen, schaute auf, guckte mich an mit seinen hellblauen Augen und sagte: Albrecht, ich weiß, du bist ein Sinnsuchender. Du kannst finden heute, willst du? Und da sage ich, ja, wenn das geht. Und dann sagte er doch tatsächlich, dann sprich mir nach. Und das war dieses Übergabegebet, nicht? Dieses ganz kurz eigentlich nur: Herr Jesus, ich bekenne, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Bitte vergib mir. Danke, dass das nun geschehen ist und komm in mein Leben und führe mich. Nicht? Und ja, das war der Startpunkt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Ich wusste nur eins, als ich dann nach Hause fuhr, wir hatten über das Problem, diese Beziehungskiste hatten wir überhaupt nicht gesprochen. Wir sind dann gleich nach Hause und ich saß im Auto und dachte, was ist denn nun passiert? Gebetet hatte ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Aber ich wusste zum ersten Mal, das war gut. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war die erste Art und Weise, wie der Schöpfer sich mir offenbarte. Er konnte ja nicht zurückgreifen auf irgendwas in der Bibel. Ich kannte die Bibel ja nicht. Also hatte er nur den Eindruck, als Mögliches mir zu zeigen, das ist jetzt gut. Das war zum ersten Mal im Vergleich zu diesen ganzen Versuchen der Meditation. Ich habe ja noch vieles anderes gemacht. Ich habe mich mit der Theosophie beschäftigt, mit der Anthroposophie. Ich habe sogar Hellsehen gelernt, eine Methode, die tatsächlich funktioniert. Aber das war alles labyrinthartig. Hier zum ersten Mal Klarheit und das Wissen, das ist jetzt gut.
Das ist ja sehr schön, so eine Veränderung und auch so ein einschneidendes Erlebnis. Die Frage, die sich schon auch häufig stellen kann, war ab da für Sie alles anders oder gab es auch manchmal wieder Rückfälle in alte Muster?
Ja, das Ganze entwickelte sich noch. Dieser Mensch hatte mir noch einen ganz wichtigen Tipp mitgegeben, nämlich lies die Bibel. Das wollte ich erst nicht, weil ich dachte, diesen alten Schmöker kann man sowieso nicht verstehen. Aber dann begriff ich Folgendes. Ich habe mir für das Studium auch Mathematik- und Physikbücher mir vorgenommen, die ich zunächst überhaupt nicht verstand. Aber indem man lange genug dran blieb, öffnete sich das plötzlich. Und da sagte ich, was damals recht war, das soll mir mit der Bibel auch mal billig sein und fing an, in der Bibel zu lesen. Und es dauerte etwa noch 6 Wochen, bis dann schließlich der Durchbruch kam. Das werde ich nicht vergessen. Da stand ich auf einer Tankstelle und betankte meinen alten Buggy da, meinen Käfer. Und plötzlich merkte ich, jetzt hast du gefunden. Da setzte das ein, was die Bibel eben tatsächlich Offenbarung nennt. Nicht anders kann man es nicht beschreiben, diese Erkenntnis, diese innere Erkenntnis, von der Jesus übrigens sagt, wer an meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen. Und ich war ja an seinem Wort geblieben, ich habe ja die Bibel verschlungen. Und dann setzte das ein und ich wusste, jetzt hast du tatsächlich gefunden. Und ich konnte meine ganze esoterische Literatur dann wieder zurückbringen in diesen weihrauchgeschwängerten Bookshop damals. Und dann setzte es eigentlich ein und von dort an eigentlich nie mehr mit Zweifeln. Ich weiß, dass viele Christen eben auch mal Ups und Downs haben und Zweifel und so weiter. Aber vielleicht, weil ich so intensiv gesucht hatte und es nie gefunden hatte, dass das nie mehr wackelte.
Und jetzt ist es ja heute so, dass die Bibel, so hat man zumindest den Eindruck, zunehmend an Relevanz verliert. Was würden Sie sagen, wie kann die Bibel heute noch Halt geben? Oder was ist das Besondere an der Bibel, das Halt gibt?
Ja, also im Grunde genommen ist es zunächst mal die Hinführung zu dieser Erfahrung. Wenn diese Erfahrung einsetzt, das heißt, die Barriere zwischen dem Menschen und dem Schöpfer ist weg. Das ist ja eben durch die Vergebung, nicht? Jesus Christus am Kreuz hat ja diese Beseitigung des Unrechts, was man getan hat, auf sich genommen. Und indem man diese Beseitigung, sprich Vergebung, im Glauben, in einem ganz einfachen Glauben, wie in diesem Gebet damals, auf sich bezieht, setzt diese innere Erfahrung ein, wie gesagt, bei mir nach 6 Wochen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. So, und die Bibel ist dann eigentlich nur die Nahrung für das quasi in einem Neugeborene. Jesus sagt ja, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Leben, wie es eigentlich sein sollte, nicht erfahren. Und das ist tatsächlich so. Man merkt, da ist was Neues passiert. Und wenn man in der Bibel ein bisschen weiter liest, dann erkennt man, aha, das ist also tatsächlich eine neue Kreatur. Paulus sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Und diese neue Kreatur braucht Nahrung. Es ist eine geistige Kreatur. Man merkt das im Geist. Und die Nahrung ist geistig oder geistlich und das ist die Bibel. Die bringt einen immer tiefer in die Wahrheit, genauso wie Jesus sagt, wer an meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Nicht? Also für den Nichtchristen ist die Bibel eine Hinführung, wenn er sie wirklich mit offenem Herzen liest. Und für den Christen ist es praktisch die Nahrung für sein weiteres Wachstum.
Und was würden Sie sagen, was war seither und was ist heute für Sie der Hauptgrund zu glauben?
Nach wie vor die innere Erfahrung oder die Erkenntnis, zu der der Glaube der Zugang ist. Ich hatte ja früher zunächst also überhaupt nichts am Hut mit dem Christsein. Also ich habe ja, wie gesagt, die Frage nach dem Sinn des Lebens gehabt, aber nie vermutet, dass im Christ, ausgerechnet im Christsein die Antwort ist. Hängt damit zusammen, dass man eben eine sehr schlechte, falsche Vorstellung vom Christentum hat. Und ich hatte vor allen Dingen Angst, Christsein definiert sich als Glauben, Punkt. Man muss Dinge für wahr halten, die man nicht beweisen kann. Das wäre für mich als Physiker überhaupt nichts. Aber das Erstaunliche war eben, dass dann diese innere Erfahrung einsetzte, die ich vorher nicht hatte. Diese Erkenntnis, das ist es. Nicht? Jetzt hast du es. Du bist angenommen bei diesem Schöpfer, der liebt dich. Da ist nichts mehr zwischen ihm und dir. Da passt kein Blatt mehr zwischen dem Schöpfer und mir selbst. Und diese Erkenntnis, die eine Wahrheitserkenntnis ist, das war das Entscheidende. Ohne dem wäre ich nie Christ geworden.
Vielen Dank. Und jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, Sie haben gesagt, Ihr ganzes Leben war durchzogen von dieser Frage nach dem Sinn. Wie füllt denn nun der christliche Glaube konkret oder wie beantwortet der christliche Glaube diese Frage nach dem Sinn?
Ja, das ist sehr interessant. Also die Bibel ist eigentlich in sich unendlich konsistent und von vorne bis hinten wird eigentlich beschrieben, was der Sinn des Lebens ist. Ich mache mal zwei Beispiele. Jesus wurde mal gefragt, worum geht es eigentlich, wenn man mal das so platt sagen will. Und da sagt er, Gott lieben und den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, der Sinn des Lebens besteht darin, diese Liebe Gottes zu erfahren und zurückzugeben. Also Gott zu lieben, ohne dass man von ihm zuerst geliebt ist, ist nicht möglich. Johannes selber sagt in einem seiner Briefe, da sagt er, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Also zunächst mal ist diese Liebesbeziehung mit dem Schöpfer zutiefst sinngebend. Das ist auch nichts Neues. Wir wissen, dass die Liebe zwischen Mann und Frau, wenn das gut funktioniert, zutiefst sinngebend ist. Also sämtliche Chansons der Welt, die singen die Liebe oder jammern nach der verlorenen Liebe, das ist zutiefst Sinn. Und wenn jetzt die Liebe mit Gott einsetzt, dann passiert Folgendes. Man kann wirklich sagen, der tiefste Sinn im Leben eines Menschen ist die Liebesbeziehung mit dem Höchstmöglichen gegenüber. Mehr geht nicht. Ne? Und jetzt kommt es aus dieser Geborgenheit, in dieser Liebe vom Schöpfer dieses Weltalls, ist man auch in der Lage, seinem Nächsten, ich sag mal, noch korruptionsresistenter sozusagen zu lieben. Und zwar mache ich das fest an dem Beispiel der Lüge. Nicht, man lügt ja, weil man Angst hat, dass wenn die Wahrheit rauskommt, kann es einem schaden. Wenn man aber so geborgen ist in der Liebe Gottes, dann kann man es sich leisten, die Wahrheit zu sagen. Nicht? Plötzlich kommt da eine neue Befähigung, was die Menschen ja ohnehin machen wollen. Aber darin findet man eine weitere Sinngebung. Menschen was Gutes zu tun, das ist ja schon ein Allgemeinplatz, das ist zutiefst sinngebend. Und so hat es eben Jesus beantwortet. Und das Gleiche steht gleich am Anfang in der Bibel. Da ist die Definition des Menschen geradezu gegeben. Da heißt es nämlich, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Und dieses Bild ist nicht das Bild einer physischen Entität, alter Mann mit Bart oder so, sondern das ist das Bild des Wesens, des Schöpfers. Der Mensch ist ein Geschöpf, das dazu geschaffen wurde, das Wesen Gottes in seine Schöpfung hinein auszustrahlen, indem er zunächst mal erfährt, wie dieses Urbild eigentlich ist, was ist die Liebe Gottes, und durch diese Erfahrung kann er es dann weitergeben. So, und wenn das einsetzt, dann weiß man, wow, das ist es. Nicht? Steht ja auch in der Bibel. Dann merkt man, ja, jetzt hat man es.
Schön. Jetzt haben Sie ja nicht nur Physik studiert, sondern Sie waren dann Ihr Leben lang Physiker, sind es noch heute und waren lange auch bei einer Raumfahrtfirma angestellt. Wie haben Sie denn immer Ihre Arbeit als Physiker mit Ihrem persönlichen Glauben an Gott verbunden?
Also es macht eigentlich noch mehr Spaß als vorher. Also die Physik ist ja per se ist faszinierend. Aber jetzt als Christ macht es noch mehr Spaß als vorher. Denn es ist ja das Studium der Wunderwerke meines himmlischen Vaters. Nicht? Und das macht riesige Freude, wenn man wieder weiß, was der Vater sich da hat einfallen lassen. Zum Beispiel in der Quantenphysik. Das ist ja unglaublich rätselhaft und fein strukturiert. Und im Psalm 111 heißt es zum Beispiel: Groß sind die Werke des Herrn und wer sie erforscht, hat Freude dran. Genauso geht es mir nicht. Und ich bin immer noch natürlich jetzt nicht mehr in dieser Tiefe, erst recht nicht in der mathematischen Tiefe, aber ich bin immer noch sehr dran, mich mit den neuen Entwicklungen in der Physik zu beschäftigen.
Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Interview waren. Wir werden nächste Woche auch noch mehr von Ihnen hören, speziell auch mehr von Ihrer Arbeit als Physiker. Danke, dass Sie uns hineingenommen haben in Ihre Frage nach dem Sinn des Lebens und auch der Antwort, die Sie im christlichen Glauben gefunden haben. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.